Auswandern nach Nordzypern. Irrweg oder Ausweg? Hallo, liebe Hörer der Berliner Morgenröte. Für viele Menschen und mittelständische Unternehmen ist Deutschland zu einem Ort geworden, den man inzwischen am liebsten aus weiter Ferne betrachten möchte. Aber das gilt nicht nur für Deutschland, sondern für die gesamte Europäische Union. Mit ihrer unmenschlichen Überbürokratisierung erwürgt sie sämtliche schöpferischen Bestrebungen schon im Ansatz. Na und im Übrigen ist der Wertewesten ohnehin nicht mehr, was er mal war. Das wissen wir ja schon. Nordzypern ist nah an Europa dran und doch nicht dabei. Es herrscht dort ein mildes Klima und orientalisches Flair. Man trifft auf warmherzige Menschen und auf hilfsbereite Menschen. Allerdings solltest du wissen, wie man mit Land und Leuten richtig umgeht. Also, hör einfach mal rein, was meine Gesprächspartner für Erfahrungen gesammelt haben. Vielleicht ist das ja auch was für dich. Radio Berliner Morgenröte ist mit Kahn auf Nordzypern verbunden. Verbunden im doppelten Sinne. Einmal jetzt übers Netz und zweitens war ich vor kurzem auf Nordzypern in Urlaub. Erstmal hallo Kahn, grüß dich, schön dich zu sehen.
Einen wunderschönen guten Abend, Oliver, grüß dich.
Ich hatte es eben gemerkt, wir sind jetzt per Webkonferenz miteinander verbunden, haben uns das erste Mal gesehen, seit ich jetzt zurück bin. Und ich persönlich bin da sehr berührt, weil ich bin da richtig familiär aufgenommen worden. Und wir hatten wirklich viel Zeit miteinander verbracht. Und das Ganze ist sehr, sehr schnell, sehr freundschaftlich geworden. Ne? Das möchte ich gleich von vornherein sagen, damit meine Hörer auch wissen, so, wie wir zueinander stehen. Und dass ich hier nicht einen auf förmlich mache oder so, sondern dass es schon sehr persönlich ist. Ne?
Ja. Vielen Dank, Oliver. Ich kann das nur zurückgeben. Es war eine wundervolle Zeit. Wir freuen uns schon auf euren nächsten Besuch.
Ja. Ja, und was eben noch dazu kam, man redet immer jetzt von kritischen Menschen, von aufgeweckten Menschen, könnt ihr nennen, wie ihr wollt. Und da wurden wirklich so einige Menschen, die in verschiedener Hinsicht kritisch dem Staat gegenüberstehen, oder?
Ja, wenn die Menschen, die hier deutschsprachig sind, auf der Insel eins verbindet, dann ist es einfach, dass sie doch mit einem wachsamen Auge auf gewisse Dinge schauen, gewisse Dinge für sich erkennen und dann selbstverständlich nicht umherkommen, auch kritisch zu sein, weil unsere Regierung bietet uns ja viel Anlass dazu.
Unsere Regierung, sagst du immer noch, ne? Weil du hast ja auch mal gewohnt, du bist ja erst 7 Monate da auf Zypern, ne? Und ziemlich schnell heimisch geworden, oder?
Ja, wir sind Ende September hier auf der Insel angekommen und für mich war es vom ersten Tag an gleich wie ein Zuhause. Ich mag die Energie hier, ich mag die Leute hier sehr gerne. Ich mag es, dass hier so viele Kulturen aufeinandertreffen und trotzdem sehr respektvoll miteinander umgehen. Die Landschaft ist einzigartig, die Sonne ist etwas, das hat mir die letzten Jahre wirklich sehr gefehlt. Ja. Und ich genieße das total, absolut.
Ja, ja, also bei der Landschaft ist mir gleich aufgefallen, gut, da steht Nordzypern nicht allein da, aber so wenn du oft aus Deutschland kommst und in die Landschaft gehst, da stehen keine Windräder rum oder sowas, das ist auch sehr angenehm, wa?
Ja, ja, absolut.
Ja, also so richtig wundervolle Traumnatur ist das gewesen. Jetzt Ende März, Anfang April war ich da, da hatten wir dann auch super warmes Wetter gekriegt. Ja, die Bedingungen sind schon mal super, ne? Aber jetzt fragt man sich natürlich, wer ist dieser Kahn? Manche kennen ihn vielleicht aus seinem persönlichen Bereich. Du bist Schwabe, ne?
Ja, ich bin Württemberger. Ich habe mit meiner Familie in Schwäbisch Gmünd gewohnt, beziehungsweise in einem Teilort namens Durlangen, ein kleines, wirklich verträumtes Nest. Ich bin in Mutlangen geboren und aufgewachsen in Wetzgau. Ich habe lange Zeit diese Region als meine absolute Heimat empfunden. Ich bin ein Patriot, ich liebe Land und Leute da sehr. Und ja, mit zunehmender Zeit habe ich halt für mich gewisse Dinge festgestellt, mit denen ich nicht mehr ganz so glücklich war. Das Ganze gipfelte dann nachher in der Corona-Zeit, wo ich festgestellt habe, dass das Einzige, was für mich als Württemberger mit Migrationshintergrund eine gewisse Heiligkeit hatte, unsere Grundgesetze, dass die so schnell ausgehebelt waren, das hat mir schon ein bisschen Angst gemacht. Ja, und da schimpft man über China und was weiß ich, Nordkorea und so. Und ich habe festgestellt, hey, so weit weg sind wir von dem ganzen Geschehen gar nicht. Freie Meinungsäußerung war nicht mehr. Wenn du, ja, ich sag mal, Corona-kritisch oder Corona-Maßnahmen-kritisch dich geäußert hast, dann hat man dich gleich in eine Schublade reingepackt. Darum war ich da nicht ganz so plakativ unterwegs. Ich hatte in Schorndorf einen süßen kleinen Laden namens Liebevoll, der Naturkinderladen, und habe dann natürlich erstmal um die Existenz gekämpft, aber ich habe auch versucht, eine kleine Oase für Menschen zu schaffen, die eben sonst nirgends mehr Zutritt bekommen haben. Und da hatte ich viel auch mit den Behörden um die Ohren. Und es war eine harte Zeit, aber eine wunderschöne Zeit, weil ich da ganz, ganz außergewöhnliche und tolle Menschen kennengelernt habe. Und ich möchte Zeit nicht missen und vielleicht im Gegensatz zu vielen anderen bin ich sehr dankbar, dass wir diese Pandemie erleben durften. Das hat bei mir dazu geführt, dass ich in meinem Freundeskreis ein bisschen aussieben durfte und neue Menschen zu meinen Freunden zählen durfte. Es war wirklich eine fantastische Zeit, weil ich eine ganz klare Vision, ein klares Bild von einer Welt bekommen habe, die ich für meine Kinder mitgestalten will. Und das ist so mein absoluter Haupttrieb gewesen, zu sagen, okay, ich möchte gerne meinen Wohnsitz verändern, weil ich möchte, dass meine Kinder frei, gedanklich frei, emotional frei, ohne irgendwelche Dogmata aufwachsen können, um sich ihre eigene Meinung und vor allem auch ihr eigenes Weltbild zu kreieren.
Da sind mir jetzt zwei Sachen eingefallen. Erstmal, ja, würde ich natürlich sagen, weil du gesagt hast, es gibt auch positive Aspekte an dieser Zeit. Wenn ich das genau überlege, vorher konnte man vielleicht noch sagen, ja, ist ganz okay hier. Hier lässt sich's noch so einigermaßen leben. Ist nicht so das Gelbe vom Ei, aber woanders ist es schlechter als hier. Also ich glaube, das hat man so oft so gedacht, ne? Und durch das, was man in der Zeit erfahren hat, haben viele erstmal überhaupt überlegt, wie will ich eigentlich leben, ne? Durch diese Extrembedingungen fingen viele an, sich dadurch überhaupt erst Gedanken zu machen, ja, wie sollte die Gesellschaft sein, in der ich lebe? War das bei dir auch so oder hattest du dir vorher schon viele Gedanken darüber gemacht?
Also ich muss ehrlich gestehen, ich mache mir eigentlich schon immer so ein bisschen Gedanken und habe mir die weltpolitische Lage immer schon so ein bisschen angeguckt. Zum ersten Mal hellhörig bin ich geworden 2001 mit den Geschehnissen vom 11. September. Da kam mir vieles wirklich sehr seltsam vor und ja, bis unglaubwürdig. Ne? Und wenn ich dann gesehen habe, wie die Lage sich global dann verändert hat und verschoben hat, dass die Vereinigten Staaten unter anderem im Irak eingefallen sind, unter Vorspielung falscher Tatsachen, dass das zu keinerlei Konsequenzen geführt hat, das hat mich schon, wie soll ich denn sagen, ich habe festgestellt, das ist ein großes Spiel, bei dem ich eigentlich keinerlei Mitsprache habe und diese Demokratie, an die ich immer geglaubt habe, tatsächlich gar nicht so stattfindet, wie ich mir das gewünscht habe. Und aber wie du schon sagst, also für mich war das immer so, ich habe mir gedacht, na ja, hier bin ich, das ist meine Heimat, ich tue, was ich kann, damit das hier lebenswert bleibt und ist. Und zwischenmenschlich hat das oft gut funktioniert. Also ich war vielleicht mit der Obrigkeit nicht ganz so zufrieden, aber das Zwischenmenschliche hat gepasst und das hat Corona verändert. Da war die Menschlichkeit zwischen den Menschen auf einmal ganz gering bis gar nicht mehr da. Wenn ich mir vorstelle oder in Erinnerung rufe, wie manche Leute andere tituliert haben, wie sie sie ausgegrenzt haben, wie sie sie stigmatisiert haben, wie sie sie zu sogenannten Pandemietreibern gemacht haben und so weiter und so fort, nur weil sie sich auf ihre Grundrechte berufen haben, Dann hat es dazu geführt, dass ich festgestellt habe, okay, zwischenmenschlich passt es auch nicht mehr. Viele meiner Mitmenschen widern mich an, weil
Ja.
sie die Dinge, die hochhalten, tatsächlich nicht ernst meinen. Ja? Du bist ein Demokrat und ein guter Mensch, wenn du funktionierst, wie man sich das vorstellt. Und wenn du da ausbrichst, dann bist du am Ende tatsächlich sogar ein Nazi, sogar als jemand wie ich, der seine Wurzeln eigentlich nicht in Deutschland hat, sondern einen Migrationshintergrund hat. Und das hat mich schon in meinen Grundfesten echt erschüttert, wo ich gedacht habe, also die Leute wissen nicht mehr, was sie reden. Also in der Nazi-Zeit, im Dritten Reich, da wäre ich einer der ersten gewesen, die sie deportiert hätten. Und man mag daran glauben oder nicht, das waren grausame Zeiten, keine Frage. Und dass man dann sowas zu jemandem sagt, nur weil er montags friedlich spazieren geht oder sich dieser Spritze verweigert oder darauf besteht, dass die Grundrechte Anwendung finden. Ja, also wie gesagt, mit einem Menschen mit fremder Herkunft war es für mich immer ganz wichtig, die Gesetzesmäßigkeiten zu verstehen, damit ich das greifen kann. Und Demonstrationsrecht. Also ich habe immer gedacht, ich muss das nirgends anmelden, solange das friedlich abläuft, darf ich auf die Straße gehen, ich darf zu meiner Meinung stehen. Und auf einmal war das dann so, dass man wie ein Verbrecher behandelt wurde und schlussendlich wurden gegen Menschen Wasserwerfer eingesetzt von unserer Polizei. Und das fand ich schon echt spannend. Und in der Nachbarschaft fanden das alle cool, fanden das alle super. Und das hat mir dann gezeigt, okay, mit solchen Menschen, die so wenig Liebe in sich tragen, so viel Verständnis für andere haben, will ich nicht in einer Nachbarschaft leben.
Ja, da hattest du andere Visionen. Aber erstmal hattest du versucht, dich in Deutschland so gut wie möglich durchzuschlagen. Hattest du dich auch irgendwie organisiert? Hattest du irgendwie noch Sachen mitorganisiert?
Also aufgrund dessen, dass ich eigentlich wollte, dass Menschen bei mir jederzeit einen Cappuccino trinken können oder ein Stückchen Kuchen können, ohne sich wie Ausgegrenzte zu fühlen, war ich wenig plakativ unterwegs. Aber bei uns in der Region waren die Helfer sehr aktiv und das war am Anfang eine ganz, ganz kleine Gruppe, die sich bedingungslos einfach helfend zur Seite stand. Das heißt, wenn der eine seinen Zaun bemalt haben wollte, dann kam jemand und hat einfach mitgeholfen. Vielleicht hat er noch ein kaltes Bier dazu gekriegt oder was auch immer. Es war auf jeden Fall unentgeltlich und es war einfach nur auf menschlicher Ebene. In der Corona-Zeit hat es geführt, dass die Menschen sich ein bisschen ausgetauscht haben. Wie hast du deine Maskenbefreiung bekommen? Wie hast du das geschafft? Wie gehen deine Kinder in die Schule? Was machst du, damit das Ordnungsamt nicht bei dir aufschlägt und du Geldbußen bezahlen musst wegen der vernachlässigten Schulpflicht und so weiter und so fort? Und da durfte ich aktiv mitwirken, weil ich eben auch, wie gesagt, in meinem Laden die Möglichkeit geboten habe, dass es diese Kennenlerntreffen gab. Man hat sich kennengelernt, man hat sich ausgetauscht. Und das konnte ich in Schorndorf und in Schwäbisch Gmünd ein bisschen mitprägen. Und so war ich im Widerstand tätig, habe mir nie den Mund verbieten lassen. Ich habe es hingekriegt, dass die Behörden mir den Laden nicht dicht gemacht haben. Und das war wirklich schon nicht einfach. Aber da muss man kreativ sein und man muss das Pferd von hinten aufzäumen und dann geht das schon.
Wie ist denn aus dir so ein Mensch geworden, der du jetzt gerade bist? Das frage ich mich doch mal. Hast du da irgendwie ein Vorbild gehabt in der Familie, Vater, Großvater, Mutter, dass du mit so einer Klarheit dabei bist, das zu vertreten, was du willst und was du nicht willst? Und dass du auch so klar für die Menschlichkeit eintrittst?
Also ich hatte ein ganz prägnantes Erlebnis in meinem Leben. Ich hatte eine sehr, sehr schlimme Wirbelsäulenverletzung und war sehr lange im Krankenhaus. Und da habe ich zu Jesus gefunden. Und ich habe als muslimisch geprägter bzw. muslimisch erzogener Junge dann im Neuen Testament viel gelesen und ich bin, heute sage ich, ein absoluter Jesus-Fan. Und wer war denn dieser Jesus? Also alle drei heiligen Schriften berichten über ihn. In zweien ist er ein Prophet, in einem ist er der Messias. Aber am Ende des Tages war das jemand, der war ein echter Revoluzer. Der hat sich gegen das Römische Reich aufgelehnt, der hat sich gegen sein eigenes Volk aufgelehnt, weil er der Meinung war, dass die gezockt und veräppelt werden in diesen Tempeln und so weiter und so fort. Und der hat sich um wen gekümmert? Der hat sich um die Ausgegrenzten, um die Ausgeschlossenen gekümmert, um die Verstoßenen gekümmert. Der hat die Armen um sich geschart und für die war der da. Und das hat er in einer Deutlichkeit auf den Punkt gebracht. Und die Energie, von der Jesus getrieben war, war die der Liebe. Und das hat mich schon sehr geprägt. Und ich bin kein Jesus, bin viel zu menschlich und zu schlecht. Aber ich muss ehrlich sagen, das ist schon etwas, an dem möchte ich mich orientieren. Ja. Klar sein, deutlich sein, hinstehen, hilfsbereit zu sein, auch bedingungslos hilfsbereit zu sein. Wenn jemand Hilfe braucht, einfach da zu sein. Das sind so die Dinge, wo ich wirklich für absolut wichtig erachte. Und so versuche ich auch meine Kinder zu erziehen. Und meine Frau tickt Gott sei Dank genau auf derselben Ebene und darum läuft es eigentlich ganz gut.
So habe ich euch auch wahrgenommen. Im Grunde, wir haben viel über Einstellungen gesprochen, die man zum Leben hat. Du hast mir viel davon erzählt und ich bin mit dir unterwegs gewesen und ich habe immer gesehen, dass du das, was du, wovon du erzählt hast, auch praktisch umgesetzt hast. Das sind ja nicht nur die großen Augenblicke, wo man als Revoluzer unterwegs ist. Das sind auch die kleinen Augenblicke, wenn man im Baumarkt irgendwie etwas kauft für zu Hause. Wir fahren tatsächlich auch in einen Baumarkt und da habe ich gesehen, wie du mit den Menschen redest. Also im Grunde kommst du überall rein und bist dann sofort mit den meisten Menschen gut befreundet und machst da auch keinen Unterschied jetzt, ob einer einen Anzug anhat oder einen Blaumann oder sowas in der Richtung, ne? Ja, und das ist im Grunde aber auch dein Weg, wie du auf Zypern heimisch geworden bist, dein Umgang mit den Menschen da, ne?
Ja, also wir leben hier in einem Land, das von der Weltgemeinschaft nicht anerkannt ist. Wir leben hier in einem Land, wo geschichtlich schon viele zu Gast waren, ob das die Venezianer waren, ob das die Byzantiner waren, die Osmanen, die Griechen, die Briten, die Franzosen. Ach, da kann man so viele aufzählen. Und heute ist es auch noch so, es leben hier viele Menschen unterschiedlichster Herkunft. Wir haben viele schwarzafrikanische Menschen hier. Wir haben Pakistanis, Inder, Türken, Deutsche, Briten, Russen, Ukrainer, Engländer und so weiter und so fort. Und für mich ist es tatsächlich eine ganz simple Geschichte. Wenn ich auf Menschen treffe, treffe ich auf eine Lebensgeschichte, von der ich eigentlich so gut wie nichts weiß. Wie vermessen kann man sein, da irgendein Urteil zu treffen? Ich begegne Menschen immer so, wie ich möchte, dass man mir begegnet. Mit einem freundlichen Lächeln und einem ernst gemeinten Hallo. Mit Respekt. Und ja, das ist schon so, dass wir in einer so schnelllebigen Zeit wie heute sowas leider allzu selten erleben. Und das scheint bei den Menschen gut anzukommen, weil das natürlich was ist, was jedem auch gut tut. Ne? Ja. Wenn der Pakistani, der sonst immer behandelt wird wie ein Mensch zweiter Klasse, wenn ich zu dem gehe und ihm die Hand gebe und meine Hand auf seine Schulter lege und mich bei ihm bedanke dafür, dass er sich jetzt so toll um mich gekümmert hat, dann ist das etwas, das er leider zu selten erlebt. Aber ich mache das tatsächlich mit allen Menschen, weil ich finde, jeder Mensch hat das auch verdient. Und das macht mir Dinge schon einfach. Also Menschen sind mir oft, dem Herrn sei es gedankt, auch schnell wohlgesonnen und es öffnet einem schon die ein oder andere Tür.
Ja, also so kann man sich einleben, so findet man Freunde und so passiert genau das, was du ja von dem Helferprojekt schon erwähnt hast. Du hattest mir auch mal eine Geschichte erzählt, wo dir jemand geholfen hatte, als du irgendwie einen Autoschaden hattest oder sowas, ne?
Ja, das war hier tatsächlich, da bin ich relativ neu hier auf der Insel aufgeschlagen und wir sind ja mit unserem Auto einmal quer durch Europa gefahren, haben nochmal so eine Abschiedstour aus Europa gemacht. Und dann kamen wir hier an und mein Auto hat irgendwo Öl verloren. Und dann habe ich hier den Menschen, der mich eigentlich in meinen Bankgeschäften berät, den habe ich angerufen. Zu dem habe ich wirklich ein sehr enges Verhältnis und habe ihn gefragt, du Gürhan, kannst du mir jemanden empfehlen? Wo kann ich denn hier hin mit meinem Auto? Und dann hat er mir einen Kontakt geschickt und hat gesagt, du geh hin und sag, dass du ein Freund von mir bist. Und dann bin ich bei dem aufgeschlagen. Und dann er hat nur eine Hebebühne und da war schon ein Auto drauf und da waren die Räder demontiert. Das heißt, er konnte das nicht einfach kurz runter und meinen dann hochhieven, sondern der kam dann mit einem Wagenheber und hat mein Auto hochgehebelt im Angesicht seines Schweißes. Und dann hat er nach diesem Fehler gesucht, hat ihn gefunden und hat dann zu mir gesagt, ich weiß nicht, ob ich so ein Dichtungsgummi da habe. Es ist wirklich nur ein Dichtungsgummi. Im schlimmsten Fall müsste er das bestellen. Da sage ich, ja, mach das bitte. Dann ging er kurz ins Lager, hat tatsächlich das Teil gefunden, hat es dann eingebaut. Das waren in der Summe vielleicht eine Stunde, Stunde 30, hat er an meinem Auto rumgemacht, hat dann noch 2,5 Liter Öl eingefüllt. Und ich habe mich dann bei ihm bedankt, währenddessen haben meine Kinder im Auto rumgeturnt. Dann habe ich mich bei ihm bedankt und wollte wissen, was ich ihm schuldig bin. Und dann legt er die Hand auf meine Schulter und sagt zu mir: Ja, Freunde von Gülhan sind meine Freunde und das passt so. Ja, jetzt kenne ich das halt eigentlich nicht, ne? Ich komme aus einer Gesellschaft, da bezahlt man, und wenn es nur das ist, dass man dann ein gutes Gewissen hat. Wie oft geht man mit Freunden etwas trinken, man lädt die ein und die haben dann aus diesem Gefühl, oh, ich bin dem was schuldig, beim nächsten, da sagen sie, ich zahle dann beim nächsten Mal. Also als, das war eine super liebe Geste von ihm, und dann bin ich nach Hause gefahren, mich hat das irgendwie nicht losgelassen, weil er ja mir nicht nur seine Arbeitszeit und seine Mühen geschenkt hat, sondern eben auch Material verbaut hat und dann noch 2,5 Liter Öl eingefüllt hat. Und so konnte ich das dann nicht stehen lassen. Meine Tochter fand das so cool, die hat ihm ein Bild gemalt. Und ich habe einen Porsche-Spiegel von dem 997er, das ist ein 911er Modell, hatte ich noch irgendwie verpackt mit Steuergeräten, und ich kann mit dem Ding überhaupt nichts anfangen. Also ich glaube, das ist schon zweimal mit mir umgezogen. Und dann habe ich das Ding genommen und bin nochmal zu ihm hingefahren und gesagt: Du, hör mal, kannst du hier mit irgendwas anfangen? Du kennst sicherlich jemanden, der das brauchen kann, und dann kannst du dem das verkaufen. Und dann sagt er: Oh, komm, hör auf, das ist nicht nötig und so. Dann habe ich gesagt: Du, ich bestehe drauf. Und dann stieg meine Tochter aus, strahlte den an und sagte: Murat Abi, hier, ich habe ein Bild für dich gemalt. Und dann guckt er mich mit Pipi in den Augen an und sagt zu mir: Ich hoffe, du weißt, dass das Geschenk deiner Tochter viel, viel wertiger ist als das, was du mir da in die Hand drückst. Das kriegt bei mir in der Werkstatt Ehrenplatz, und er hat aufgehängt, da direkt bei seiner Hebebühne. Und so ticken hier Menschen, wenn man respektvoll mit denen umgeht. Das ist so meine Erfahrung. Die sind hier nicht auf dem reinen Abzockertrip. Das kann man auch erleben. Aber wenn man den Menschen vernünftig begegnet, dann funktioniert es gut.
Ja, und du hast da so einiges erleben dürfen, weil du gerade vom Abzockertrip redest. Du bist ja nicht nur erst auf Nordzypern zugange, seit du jetzt mit deiner Familie hingezogen bist, ne? Oder bist du erst original da aufgeschlagen dort, oder?
Ich war schon lange Zeit vorher hier. Ich bin viel gependelt, wollte hier eine Firma gründen und musste darum viel hin und her pendeln und hatte hier auch Geschäftsmeetings und so weiter und so fort. Und in diesem Zusammenhang habe ich mich selbstverständlich auch für die deutsche Community interessiert. Und hier gibt es ja riesige Bauunternehmen, die ja hier alles zupflastern und sogenannte Off-Plan Immobilien vertreiben. Das sind Immobilien, die sich weder im Bau befinden, noch in Kürze irgendwie der Baubeginn ist, sondern die verkaufen Appartements, die einfach noch nicht zu sehen sind. Das ist eine grüne Wiese im besten Fall. Und die Fertigstellung ist dann so in 3 Jahren. Ne? Und da habe ich mir gedacht, okay, ich gehe mir das mal angucken. Dann war ich bei so einer Präsentation, dann habe ich mir das angeschaut. Da wird dann einem eine heile Welt vorgegaukelt und die erzählen dir, wie toll Zypern ist und wie die Immobilienpreise sich hier entwickeln und dass es ein Muss ist, sich was zu kaufen. Und dadurch, dass ich hier Rechtsanwälte und auch Makler mittlerweile zu meinen Freunden zählen kann, hatte ich im Vorfeld schon so eine Preisorientierung, und habe ich gesehen, was die da für eine Zwei-Zimmer-Wohnung abrufen. Und fand das dann sehr seltsam hoch, weil die Bausubstanz ist nicht viel besser. Ne? Das sind so, ich sage zu den Dingern Schuhkarton, weil die so aneinander gebatscht sind. Und dann habe ich festgestellt, dass diese Baufirmen in einer Art Strukturvertrieb um Kunden werben. Das heißt, ich könnte jetzt da zum Beispiel tätig sein und würde Bekannten, Freunden, Freunde von Freunden erzählen, wie toll das hier ist und wie toll man hier Rendite machen kann mit Immobilien, lockt die dann auf die Insel. Dann lassen die sich da blenden und kaufen da ein so ein Ding, und mir fließen 25% Provision in die Tasche. Und da ging mir die Kinnlade runter. Na, das heißt, jemand kauft sich ein Objekt für vielleicht 400.000 Euro. Sterling, Sterling, da ist der Kurs 1,16, ne? Also nochmal 16% mehr. Und 100.000 davon fließen mir in die Tasche, nur weil ich es geschafft habe, dass die Leute hier auf die Insel kommen. Und das ist eine Gaunerei. Und das Traurige an der ganzen Sache ist, dass da immer Landsleute untereinander sich gegenseitig abzocken. Also das heißt, der Deutsche ködert den Deutschen, der Russe den Russen, der Brite den Briten und so weiter und so fort. Und das finde ich ganz, ganz furchtbar, weil ich da schon tatsächlich Menschen habe scheitern sehen, mit einer Enttäuschung dann dastanden und nicht wussten, okay, wie geht es jetzt weiter? Heute habe ich ein Pärchen kennengelernt, die haben hier in Çatalköy eine Immobilie erworben und haben jetzt heute den Vertrag aufgekündigt, weil da extreme Baumängel sind. Und man muss sich halt immer vorstellen, so ein Bauunternehmen, das hat kein großes Interesse daran, dass die Immobilieneigner irgendwie zufrieden sind, sondern du kaufst halt hier einfach das, was sie dir verkaufen und Vogel friss oder stirb. Und das sind schon so Machenschaften, die finde ich ganz furchtbar, weil das absolut unanständig ist.
Was kann man denn da machen dann? Also wenn man jetzt wirklich mal überlegt, oder was hast du gemacht? Wie hast du das geschafft, jetzt ein zufriedenstellendes Objekt zu erwerben?
Also ich habe verschiedene Vorteile. Zum einen ist die Immobilie, in der ich wohne, nicht mein eigen, sondern das gehört einem befreundeten Ehepaar von uns. Und wir wohnen hier zu super Konditionen mit der Option, das vielleicht dann mal zu erwerben. Aber zum anderen ist es einfach so, ich habe einen Vorteil, der den meisten deutschsprachigen Menschen hier halt nun mal abgeht. Ich spreche halt nun mal sehr, sehr gut
Ah
Türkisch.
ja,
Dann ist es so, kann ich ehrlich sagen, da bin ich Württemberger genug, ich kaufe an, was ich vorher gesehen habe. Wenn du mir eine Präsentation an die Wand schmeißt und mir erzählst, wie toll diese Anlage wird und wie toll und was auch immer und diese Renditeentwicklungen und das und das und das, dann ist das ja schön auf der Leinwand zu sehen, aber ich kann keinen Schritt in dieser Wohnung machen, ich kann nicht gucken, wie ist die Bausubstanz, wie ist mein Gefühl zu diesem Objekt und darum kann ich eigentlich immer nur anraten, wenn man hierher kommt und hier eine Plan-B-Lösung haben möchte oder vielleicht sogar eine neue Heimat sucht, sich erstmal ein bisschen ein Gespür zu verschaffen, vielleicht mit den richtigen Leuten Kontakt aufzunehmen. Dazu gehört auch ein bisschen Glück. Man kann da auch schnell an die falschen Leute geraten. Zuerst sich mal Bestandsimmobilien anzuschauen. Selbst wenn man nachher keine erwerben möchte, hat man zumindest mal ein Grundgefühl zu Preisen, zu Bausubstanzen und so weiter und so
Also
fort. Und bei
Bestandsimmobilien,
einer
müssen wir mal kurz einwerfen, das sind Immobilien, die schon stehen, im
Genau.
Unterschied zu denen, die irgendwann mal gebaut werden, ne?
Genau, das sind keine Neubauten, sondern das sind einfach Häuser, Grundstücke, die einen Vorbesitzer aufweisen. Und jetzt warst du ja bei uns zu Hause und hast ja gesehen, okay, das ist ein Haus, das ist nicht neu. Es bedarf vielleicht an der einen oder anderen Renovierungsarbeit. Wir haben schon viel Zeit reingesteckt, auch Geld reingesteckt. Aber es fühlt sich an wie ein Zuhause und ich habe hier halt was, was greifbar ist. Viele Familien kaufen sich hier Aufplangeschichten, müssen 30% mindestens anzahlen, Zahlungsplan, der dann manchmal auch schwer einzuhalten ist. Und dann kannst du Ende 26 einziehen und in der Zwischenzeit mieten die sich hier irgendwo ein. Und das ist einfach sowas, wo ich dann sage, hey, eigentlich ist das nicht tragbar und ich wüsste auch nicht, warum ich das so machen soll.
Ja, gut, also fasse ich zusammen. Also keine Schnellschüsse, auch wenn man das Gefühl hat, jetzt muss man ganz schnell sein Leben verändern. Aber genau wie du, erstmal hinfahren, ein paar Leute kennenlernen. Ist klar, du hast einen großen Vorteil, weil du eben Türkisch sprechen kannst. Ja, ich hab dich ja auch schon mal gefragt, ob ich deine E-Mail-Adresse angeben kann. Ich würde dann auch dazu schreiben, was ganz klar ist. Also, wenn Leute dich vielleicht mal fragen würden, dass da nicht x Leute jetzt anrufen, die da irgendwie jetzt Lust haben, da auf Teufel komm raus, irgendwie was mit Spekulation zu machen oder so, sondern nur, dass die eine ähnliche Einstellung haben wie du jetzt, dass sie sich da wirklich ein menschliches Leben aufbauen wollen. Und mit anderen Menschen zusammen, die eine korrekte Verhaltensweise haben. Und die können sich dann eventuell bei dir melden per E-Mail. Das ist richtig, ne?
Das darfst du wirklich gerne machen. Das darf sich auch wirklich jeder melden. Viele Dinge kann ich kostenfrei einfach so machen. Wenn es dann nachher so ist, dass dann Dienstleistungen angefordert werden, würde ich mir natürlich erlauben, im Vorfeld klarzustellen, dass das was kostet und was das dann kostet, sodass jeder am Ende des Tages für sich noch eine Entscheidung treffen kann. Aber viel mehr als das geht es mir ja darum, hier Menschen herzubringen, die eine klare Vision haben.
Ja, das meine ich.
Wir haben ja Überschneidungspunkte haben wir festgestellt. Es gibt eine tolle Genossenschaft für menschlich Wirtschaften,
Ja.
die bei der du aktiv dabei bist. Ich bin noch kein Genossenschaftsmitglied, bin aber mit dem einen oder anderen Vorstand schon im Austausch. Ich finde toll, was die auf die Beine stellen wollen. Das sind Partner, mit denen ich mir hier tolle Projekte vorstellen kann. Es geht noch einen Ticken weiter. In Deutschland gibt es diese Pflegebauernhöfe, die ja einschlagen wie eine Bombe. Und ich finde das ja auch total geil, dass man als alter Mensch nicht mehr auf dem Abstellgleis ist, sondern sich noch einbringen kann, sich gebraucht fühlt, wo man täglich auch nochmal wirklich was macht, in Gesellschaft ist, in der Gemeinschaft ist. Sowas würde ich hier gerne etablieren. Das ist eine wunderschöne Vision. Wir suchen schon hier händeringend nach Landwirten, die sich sowas vorstellen können. Wir treffen auf offene Ohren, das ist toll. Dann kenne ich den Peter Schmuck, der sensationelle Arbeit leistet, der über 167 Energiewende-Dörfer in Deutschland auf die Beine gestellt hat. Ich träume davon, dass wir das hier auch machen. In einem Land mit 320 Sonnentagen im Jahr, denke ich, sollte sowas tatsächlich in Betracht gezogen werden können. Ich bin ein Riesenfan von Ricardo Leppe. Ricardo hat eine coole Ansicht, was freies Lernen angeht, was autodidaktes Lernen angeht, der darauf eingeht, wie Kinder sich entfalten können, wenn sie keinem schulischen Druck und keinem Schemata ausgeliefert sind. Ich träume hier von so einer Schule, wo die Kinder morgens selber bestimmen können, in welche Werkstatt oder in welches Labor sie gehen. Biologie lernst du halt nun mal am besten in der Natur und nicht im Chemie- oder Bioraum in der Schule. Solche Projekte würde ich hier gerne angehen. Ich hänge da mit Herzblut drin und das Wunderbare ist, das Leben schenkt mir immer wieder die richtigen Ansprechpartner. Ich lerne tolle Menschen kennen und ich möchte hier gerne etwas auf die Beine stellen, wo ich sage, hey, da lohnt es sich einfach zu leben, ein Teil des Ganzen zu sein. Nicht der Mensch macht sich die Natur zu eigen, wie es auch in der Bibel beschrieben ist, sondern der Mensch ist Teil der Natur mit der Art und Weise, wie er lebt, in der Gemeinschaft, wie er ist, mit Respekt und Liebe der Natur und auch seinen Mitmenschen gegenüber. Und das klingt jetzt so total romantisch, ist es aber gar nicht, sondern es ist pragmatisch, weil in so einer Gesellschaft steht jeder gerne morgens auf und bringt sein Bestes mit ein. Und das finde ich toll. Und das lässt sich hier realisieren. Wir haben hier ganz, ganz viele Freiheiten und Möglichkeiten. Ich träume von freien Medien, von noch mehr Menschen wie dich. Vielen Dank übrigens auch für deine tolle Arbeit, dass du oft deinen Kopf hinhältst, um die Wahrheit auszusprechen. Das ist nicht immer bequem. Und ich träume davon, dass wir hier eine Company ins Leben rufen, eine Limited, wo die Menschen eben von hier aus die Wahrheit in die Welt hinaus verkünden können, ohne dass man ihnen Konten sperrt, ohne dass man ihnen das Leben erschwert. Und von hier aus kann man wirklich viele Dinge ins Leben rufen, was dann nachher Copy-Paste in vielen anderen Ländern einfach umzusetzen ist. Die Niederländer haben es uns in ihrer Society 4.0 vorgelebt, während man bei uns in Württemberg noch schimpft, auf Schwäbisch brudelt, haben die angepackt und haben kurz ihr eigenes Internet, ihre Komplementärwährung auf die Beine gestellt und haben sich unabhängig aufgebaut und sind so einer staatlichen Enteignung entgangen. Und wenn wir immer nur lamentieren, wenn wir immer nur die Probleme sehen, wenn wir, ich sag mal, so ein bisschen die Hoffnung verlieren, dann wird nichts passieren. Aber wenn wir uns gegenseitig bei der Hand nehmen und einfach loslegen. Ja? Der längste Weg dieser Welt beginnt mit dem ersten Schritt. Und Schritt für Schritt einfach weitergehen, dann nähern wir uns unserem Ziel. Und nichts anderes schwebt mir vor und davon träume ich. Und das würde ich hier gerne mit angehen. Und ich lerne hier jeden Tag Menschen kennen, die von meiner Vision, meinen Ideen inspiriert sind. Andere teilen diese, andere haben welche, die gehen sogar noch einen Ticken weiter. Das ist wunderbar. Das ist einfach wunderbar und so soll das sein.
Ja, ich hatte da, mir sind, während du erzählt hattest, nochmal zwei Bilder gekommen von verschiedenen Begegnungen, die ich da auch mit dir zusammen hatte. Das ist einmal der Besuch beim Urs, bei ihm zu Hause, und dann der beim Besuch
Uri.
Der Besuch von Uri. Und dann der Besuch dieses wunderschönen Cafés. Wie heißt das nochmal? Café?
Happy Café.
Happy Café, ja. Also man kann es mit Worten kaum beschreiben. Das ist einfach so schön, in einem Bergdorf gelegen, direkt an der Natur, direkt an so einer kleinen grünen Schlucht mit Zitronenbäumen außenrum. Und es ist da einfach jedes Detail in diesem Café und außerhalb dieses Cafés ist mit Liebe durchtränkt. Jeder Tisch, jede Tischkante, jede Stufe, alles, jedes Holzbrett, man spürt es regelrecht. Es ist von Liebe und von Achtsamkeit durchtränkt. Und ja, es hat eine gewisse Verspieltheit, es hat Gemütlichkeit. Also Happy Café ist da genau der richtige Ausdruck. Und die Besitzerin ist eine junge Frau, also relativ junge Frau. Gut, für mich sind viele Frauen schon inzwischen jung, aber eine sehr sympathische Frau, muss ich auch sagen. Die ist die Tochter von dem derzeitigen Staatschef, was sagt man da eigentlich, Staatschef, Präsident, Kanzler?
Ja, das ist der Präsident, genau.
Der Präsident von Nordzypern, ne?
Ja, die Janev, so heißt die Dame, ist tatsächlich die Tochter vom Präsidenten Tartar. Und sie ist aber jemand, der die neue Generation Nordzyperns darstellt. Mhm. Voller Liebe, voller Offenheit, voller Klarheit, voller Verbundenheit mit der Natur und auch den Tieren. Ich meine, in welchem Kaffee laufen denn Zicklein rum und Lämmlein und
Kätzchen? Mir ist direkt eine vor der Nase auf den Tisch gesprungen, so eine Bergziege hatte ich da plötzlich. Ich hatte noch Angst, sie tritt meinen Tee um irgendwie, ist sie aber geschickt rüber gehoppelt. Aber mit einem Sprung stand das Ding da vor mir auf dem Tisch, das war geil.
Ja, und dafür steht sie und sie macht sehr viele alternative Geschichten. Sie hat immer wieder wundervolle Konzerte in ihrem Happy Café. Ja. Oben haben sie ein Atelier, da machen sie tolle Kunstsessions mit Kindern. Und die Janev trägt das Herz am rechten Fleck und unterstützt auch diese Visionen, die wir hier angehen. Also auch mit Rat und Tat. Ich meine, was kann ein Besseres passieren, als dass die Tochter des amtierenden Präsidenten deine Visionen teilt und dir vielleicht die eine oder andere Möglichkeit schafft, die du sonst halt einfach nicht erarbeiten kannst.
Ja, ja, das ist dann auch Fügung, ne? Das ist dann, wenn man seine Träume hat, wenn man den ersten Schritt macht und dann, ja, ein paar Schritte wird man zwischendurch wieder getragen, dann kann man wieder selber weitergehen. Aber da habe ich auch schon gemerkt, dass das, was du da angehst und was du dir erträumst, schon jetzt unter einem guten Stern steht. Auf jeden Fall. Demnächst wirst du ja auch Besuch aus Deutschland da haben oder beziehungsweise wird dieses Café auch Besuch aus Deutschland haben, oder? Ist das schon geklärt mit dem Café?
Also wir sind uns noch nicht so ganz einig, ob das im Happy Café stattfindet oder in einem schönen Hotelgarten. Aber in der Tat soll ich Besuch erhalten. Ich habe wie auch du die Ehre, den Jens Fischer-Rodrian zu kennen. Ich habe erst letztens mit ihm wirklich sehr, sehr lange telefoniert. Es gibt sehr wenig Menschen, mit denen ich so lange telefonieren kann, ohne dass es seltsam wird. Das ist einfach ein Mensch, der ist voller Liebe, voller Klarheit. Er ist ein Künstler. Ich mag Künstler sehr gerne. Es kann nicht genug von diesen Menschen, von diesen Schlagmenschen auf dieser Welt geben, weil sie einfach Farbe ins Graue, Trist bringen. Und der Jens Fischer-Rodrian wird voraussichtlich in der zweiten Oktoberwoche hier auf Nordzypern eins seiner total gehypten Konzerte geben. Und wir haben da vielleicht noch die ein oder andere Überraschung, weil es über 2 Tage gehen soll, inklusive Podiumsgespräch. Allerdings kann ich zu den 2 weiteren Rednern, die eventuell hier mit auftreten, noch nichts Konkretes sagen, weil es noch nicht hieb- und stichfest ist. Aber wir arbeiten daran und das wird auf jeden Fall so oder so eine ganz, ganz tolle Sache.
Ja, könnten auch noch einige interessante Redner dazu kommen. Aber wie gesagt, dazu kann man erst was sagen, wenn es soweit ist. Vielleicht gebe ich dann zwischendurch nochmal eine Sondermeldung in den guten Nachrichten raus, wenn ich dann Bescheid weiß. Die kommen ja auch immer wieder alle paar Wochen raus. Ja, das wäre dann eine Möglichkeit, die Leute auf den aktuellsten Stand zu bringen. Ja, und dann waren wir beim Uri, der auch in einem sehr schönen Bergdorf wohnt. Ich hoffe, dass ich ihn auch noch mal irgendwann demnächst interviewen werde. Er ist ja ehemaliger Israeli, ne? Oder wie kann man das sagen?
Also ja. Er bezeichnet diese Art von Mensch, die er darstellt, also ein Israeli, der israelkritisch eingestellt ist, als selbsthassender Jude.
Ja,
So sagt
genauso
man
wie
das,
wir uns
glaube ich.
manchmal Schwurbler nennen, weil die anderen uns mal so genannt haben, ne? Ja, genau. Und da, ja, da war es eben auch so schön. Also der ist in so einem, der lebt in so einer Bestandsimmobilie. Und was mich so beeindruckt hatte, ich selbst bin ja leider nicht so ein praktischer Mensch, aber er ist erstens ja ein Unternehmer, der, aber ich will jetzt nicht so ins Detail drauf eingehen, weil irgendwann werde ich ihn selber interviewen. Er ist ein Unternehmer, der dann irgendwann aus Deutschland weggegangen ist, weil das hier einfach alles nicht mehr ging und hat sich da wieder etwas Neues aufgebaut. Aber dann ist er nicht nur Geschäftsmann, der baut sich ja auch sein Haus da selber ganz neu auf, ne? Das ist schon ein älteres Haus, wo wahnsinnig viel zu tun ist. Und er hat da seine Frau, hat da seine Kinder und in seiner Freizeit, wenn er jetzt gerade nicht das Geld für die Familie verdienen muss, bastelt er da an diesem Haus rum, ne? Und wir waren da ja an diesem Abend zu Besuch, in diesem Dorf direkt an dem Berghang mit dieser wunderschönen Ausstrahlung, so als ob der Berg dieses Dorf beschützt schon fast. So hat sich das angefühlt. Und haben dann so auch über die anderen Grundstücke hinweggeguckt. Und da hattest du ja auch so eine Fantasie, jetzt mehrere Grundstücke von der Art so nebeneinander, so leicht verschachtelt, ohne große Zäune. Und dann leben da Nachbarn mit ihren Kindern und alle unterstützen sich gegenseitig, ne? Alle sind füreinander da, treffen sich abends vielleicht, die Kinder können spielen, die Erwachsenen können da sitzen, zusammen quatschen oder auch spielen, wenn sie große Kinder sind. Und ja, halt sich dann gegenseitig im Garten helfen, zusammen kochen, so, da hattest du ja auch so eine Vision von so einer Gemeinschaft, ne?
Ja, absolut. Also der Uri und die Petra, so heißt dieses Ehepaar, sind schon sehr außergewöhnliche Menschen. Ich persönlich habe eine unglaublich innige emotionale Bindung zum Uri, obwohl ich ihn weder lange noch besonders gut kenne. Aber es ist einfach so, ich fühle mich in seinem Beisein sehr wohl. Ich mag seine Ausstrahlung, ich mag, wie er Dinge benennt, wie er über Dinge redet, ich mag, wie er die Meinung anderer akzeptiert. Seine Frau hat ihre Ursprünge gar nicht weit weg von mir. Ich komme ja aus der Region Schwäbisch Gmünd, sie kommt aus dem Raum Göppingen, das ist wirklich ein ganzer Sprung eigentlich. Und die zwei haben sich in Berlin aber kennengelernt. Und mit diesen Menschen würde es mir überhaupt nicht schwerfallen, so eine Kommune zu machen. Das wäre wunderbar. Ich kenne weitere solche Familien, wo das wirklich gut funktionieren kann und auch so gut funktioniert. Ja, Uris Gebäude ist 200 Jahre alt und er muss da auch mit anpacken. Er hat aber auch jemanden, der ihm da ein bisschen so zur Hand geht, weil manche Dinge kannst du wirklich nicht alleine stemmen. Aber diese Energie in der Familie ist auch sehr, sehr stimmig. Die zwei Mädels sind total süß. Die Petra ist eine ganz tolle, aufgeweckte, wache Frau, die wirklich Power hat. Und so richtig kennengelernt habe ich die beiden, weil wir in einer Arbeitsgemeinschaft sind. Wir wollen hier eine deutschsprachige Montessori-Schule gründen. Und deren Kinder gehen in einen Montessori-Kindergarten in Edremit. Das ist so unweit von Alsancak. Und die Inhaberin oder Betreiberin dieses Kindergartens hat auch eine Schullizenz. Und sie ist ausgebildete Montessori-Pädagogin. Und auch aus Eigennutz haben wir uns gedacht, warum nicht auch eine Grundschule, vielleicht noch eine Mittelschule mit anzusiedeln. Und dann ging es einfach los. Wir haben eine Arbeitsgemeinschaft gegründet, da auch der Lutz Jäger, den du da ja auch kurz kennengelernt hast. Und da sind wir in einer Arbeitsgemeinschaft und jeder bringt ein, was er kann. An mir wird es dann nachher sein, vielleicht eventuelle Investoren ausfindig zu machen. Vielleicht ein Crowdfunding ins Leben zu rufen, um zu gucken, okay, was geht, was kann man machen. Und da habe ich diese Menschen lieben also kennen und lieben gelernt. Und ich muss wirklich sagen, das sind außergewöhnliche Menschen. Und auf der Insel gibt es die zuhauf. Und dann gibt es noch so einen anderen Schlag von Menschen, die unglaublich viel auf Selbstdarstellung Wert legen, die alles Trader, alles Superchecker, alles. Wenn mich dann hier schon jemand fragt, du bist so passiv im Einkommen interessiert, dann denke ich mir, oh nein, scheiße, was soll ich jetzt wieder
verdienen? So einer ist mir immer am Swimmingpool begegnet. Ja, ich weiß, was du meinst.
Ja, so aufgebrezelte, super aufgedonnerte, Pseudo-Happy-Menschen, wo ich dann aber feststelle, okay, das ist viel Fassade, mit denen kann ich eher nicht so. Na, was
Ja.
ich brauche, ist Authentizität. Ich muss mit jemandem nicht einer Meinung sein. Im Gegenteil, ich freue mich, wenn die Meinungen unterschiedlich sind, weil mir jemand eine Perspektive schenkt, die ich vielleicht vorher gar nicht hatte. Und das einfach, da muss man einfach, man muss immer gucken, egal wo. Das ist hier in Nordzypern so, das ist in Deutschland so, das ist in Italien so, das ist in Paraguay so. Man muss schon gucken, dass man so die richtigen Leute um sich schart und dann kann man mit denen unglaublich viel auf die Beine stellen. Und du warst in diesem wunderschönen Zuhause. Du warst da am Fuße dieser Berge. Dann hast du dich ein bisschen gedreht, konntest du aufs Meer gucken und diese Energie da, das ist das, was ich meine, das ist einfach unübertroffen. Natürlich, in Korsika gibt es auch schöne Strände und schöne Berge. Das gibt es auch in der Türkei und auch auf Mallorca. Aber diese Energie hier ist irgendwie
Ja,
anders,
ja,
spiritueller,
ja,
menschlicher.
ja.
Und da kann man schon echt was rocken und da hast du recht, davon träume ich auf einem Hügel. Viele solche Gebäude, Permakultur, der eine baut Kartoffeln an, der andere Karotten und die tauschen dann einfach, was sie brauchen. So soll das sein, ja.
Ja, genau. Also wovon ich jetzt noch träumen würde, wäre, dass sie auf Rechtsverkehr umstellen, nach meinen Erfahrungen da, und dass diese engen Gassen da in den Dörfern vielleicht doch etwas erweitert werden. Ich habe da in dem Straßenverkehr habe ich teilweise gelitten wie ein Tier, muss ich sagen. Das war wirklich hart. Aber gut, da muss man dann auch durch. Aber auf der anderen Seite, diese Energie, ja, das kann ich wirklich bestätigen. Und ich konnte da in den paar Tagen wirklich tolle, tolle Orte besichtigen. Auch diese, so eine Festung, die da in 1000 Meter Höhe ist, wo man da durch die Wolken geht, und ein Salamander oder Gecko oder Batagame, wie die Dinger heißen, nach einem anderen einen über den Fuß hüpfen da. Das ist wirklich großartig gewesen, ja. Ja, mein Lieber, ich würde mal sagen, dann haben wir fürs erste Jahr erstmal genug erzählt, um die Menschen neugierig zu machen. Alles andere müssen die dann selber erforschen, ne? Oder fällt dir jetzt noch etwas Wichtiges ein, was man erwähnen müsste?
Also, ich möchte ja abschließend nur noch einmal erwähnen. Also, Nordzypern ist sicherlich nicht die Lösung aller Probleme der Menschen, die sich in ihrer Heimat nicht mehr wohlfühlen. Aber es ist eine super Alternative. Ich habe eine gewisse Nähe an mein Zuhause. Ich bin in 3,5, 4 Stunden bin ich mit dem Flieger in Deutschland, wenn es drauf ankommt. Ich bin europanah, aber ich bin außerhalb der EU. Für mich war es wirklich das Passende, aber es ist sicherlich nicht für jeden das Richtige. Wenn Menschen hierher kommen und denken, sie können sich hier in fertigstehenden Projekten irgendwie so es gemütlich machen, dann muss ich sagen, nee, Leute, wir sind hier absolut noch in den Anfängen. Die Projekte stecken hier noch in den Kinderschuhen. Wer gerne eine Vision umsetzen will, der muss noch ein bisschen die Ärmel hochkrempeln und ein bisschen was tun. Das ist aber auch
Jetzt,
das Schöne, dann kann man
ja.
es mitgestalten. Und ich kann jedem anraten, einfach mal hierher zu reisen und reinzuspüren.
Also ich muss dazu an der Stelle nochmal sagen, kannst gleich noch zu Ende führen, da hast du mich jetzt eben an Sabine Langer von Menschlich Wirtschaften erinnert. Und das betrifft ja auch menschlich Wirtschaften, ne? Es geht hier wirklich nicht um gemachte Nester, aber man hat die Möglichkeit, auf Menschen zu treffen, mit denen man gemeinsam was aufbauen will, kann.
Absolut. Ne? Das ist tatsächlich so. Es geht hier nicht auch ums reine Moneymaking. Am Ende des Tages müssen wir selbstverständlich alle irgendwie unsere Brötchen auf den Tisch bringen. Aber es geht hier schon um gemeinsame Visionen. Es geht hier ums menschlichere Miteinander. Aber was ich halt sagen kann, ist wirklich, jeder soll hierher kommen, der sich dafür interessiert, mal reinfühlen, reinspüren. Vielleicht gar nicht mal unbedingt sofort irgendwie auf eine Immobilie aus sein, für sich vorher erstmal klar abchecken, was will ich denn eigentlich? Brauche ich eine fette Villa? Brauche ich ein kleines Häuschen? Tut es mir ein Appartement? Möchte ich gerne am Strand leben oder doch lieber in den Bergen oder doch im Landesinneren? Das macht schon sehr, sehr viel aus. Und je klarer die Vorstellungen sind, desto eher finde ich auch, was ich suche. Ne? Und Ja, Menschen, die hierher kommen, sollten sich im Klaren darüber sein, dass hier eine klare Landessprache besteht. Das ist Türkisch. Man kommt auch Englisch ganz gut zurande. Aber ich meine, so wie wir uns wünschen, dass fremde Menschen in Deutschland so ein bisschen sich integrieren, ist es für mich hier auch wünschenswert. Also zumindest mal ein Guten Morgen, ein Wie geht's dir und ich bin der und der. Das sollte man schon auch auf Türkisch hinkriegen. Das öffnet Herzen.
Also
Und wer sich das
erwartet
überhaupt.
keiner, dass man fließend Türkisch spricht, aber wenn du schon Günaydın, akşamlar, afiyet olsun, Saul, teşekkür sagen kannst, dann ist das schon hilfreich, ja?
Also Oliver, das ist mehr als das und du hast mich ja mit deinen Türkischkenntnissen sowieso total geflasht. Das alles, was du kannst, ist hier ausreichend, um Herzen zu öffnen.
Wow,
Wenn man dann
ja.
natürlich mit Behördengänge zu tun hat und so, reicht das nicht unbedingt. Aber um Herzen zu öffnen, reicht das absolut.
Gut, mein Lieber. Wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt. Hieraus wird auch eine Sendereihe und ich werde noch mehr Leute aus Nordzypern interviewen.
Da freue ich mich tierisch drauf. Ich werde auch immer fleißig reinhören, damit ich weiß, was da so gesprochen wird und wie hier die Lage ist. Und Oliver, vielen herzlichen Dank auch für dein Interesse für Nordzypern, für die Belange der Menschen hier. Vielen Dank für die Arbeit, die du die letzten Jahre getan hast. Das ist unglaublich wertvoll. Ich kann dir gar nicht sagen, wie dankbar ich bin, dass Menschen wie du auch für meine Kinder ganz, ganz wichtige Aufklärungsarbeit macht. Und dafür erstmal herzlichen Dank. Wir bleiben auf jeden Fall im Kontakt. Ich habe sehr freundschaftliche Gefühle für dich entwickelt in so kurzer Zeit. Und unsere Tür steht dir immer offen. Du bist herzlich willkommen.
Gut, in diesem Sinne auf Wiedersehen. Ich hoffe doch sehr, dass dir dieses Gespräch Freude bereitet hat. Wenn dem so wäre, kannst du gerne die eine oder andere Schenkung per Banküberweisung oder PayPal tätigen. Oder in Form von Mini-Bitcoins, auch Satoshi genannt, auf unser Albi-Wallet übertragen. Für den Fall, dass du ernsthaft darüber nachdenkst, nach Zypern zu gehen und dort ein neues Leben auszuprobieren, kannst du dich per E-Mail an Karen wenden. Sie steht unter dem Begleittext zum Podcast und ist natürlich nicht für Spekulanten und reine Geschäftemacher gedacht, sondern für Menschen, die bereit sind, ihr Herz auf die Insel mitzubringen. Das Herz von RBM ist immer bei seinen Hinhörern. In diesem Sinne dürft ihr euch geknuddelt fühlen und bis zum nächsten Mal. Eure Morgenröte.